Herr von der Burg, wenn man zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmern so auf die Beziehung schaut, ist es immer irgendwie logisch, dass man denkt, Arbeitnehmer werden durch Gewerkschaften vertreten. Die Wirklichkeit sieht da ein bisschen anders aus, gerade in der Kirche. Wie hat denn die Kirche ihr Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer geregelt? Gibt es da eine einfache Antwort?
Also die einfache Antwort ist auch schon gleich wieder eine schwierige Antwort. Die einfache Antwort oder das Schlagwort wäre die Dienstgemeinschaft. Der Leitgedanke des Miteinanders von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im kirchlichen Dienst, dort dann auch Dienstgeber und Dienstnehmer genannt, ist der Gedanke der Dienstgemeinschaft. Das kann man auch durchaus ökumenisch verstehen. Die evangelische Kirche kennt den Begriff der Dienstgemeinschaft ebenso wie die katholische Kirche, aber es ist dann natürlich in Nuancen auch wieder unterschiedlich. Aber auch kirchliche Gesetze zum Arbeitsrecht, wie das Mitarbeitervertretungsgesetz oder die Arbeitsrechtsregelungsgesetze, die quasi das Tarifrecht der Kirchen regeln, enthalten den Verweis auf die Dienstgemeinschaft. Der Begriff ist allerdings schwierig und nicht direkt zu greifen, weder aus juristischer noch aus theologischer Perspektive, weil beides in ihn hereinspielt und eigentlich immer im Diskurs ist, was ist eigentlich der theologische Gehalt der Dienstgemeinschaft, was ist der juristische Gehalt der Dienstgemeinschaft. Was das kirchliche Recht an der Stelle auch kennt, aber das ist nicht anders als im staatlichen Recht, ist, dass beispielsweise die betrieblich organisierten Mitarbeitenden im Betriebsrat, in der Mitarbeitervertretung oder auch im staatlichen Bereich im Personalrat mit der jeweiligen Arbeitgeberseite, der Dienststellenleitung bei der Kirche vertrauensvoll zusammenzuarbeiten haben.
Die Realität ist aber doch eher, dass man doch durchaus als Dienstnehmer und als Angestellte unterschiedliche Interessen hat. Das dürfte doch in der Kirche nicht anders sein.
Ja, wobei auch da wird im kirchlichen Bereich eben noch ein Zusatz gemacht, der das kirchliche Arbeitsrecht an der Stelle auch prägen soll. Während es im profanen Arbeitsrecht, im weltlichen Bereich kann man sagen, eben darum geht, dass es nur eine Austauschbeziehung gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer schuldet seine Leistung mittlerer Art und Güte, der Arbeitgeber schuldet die pünktliche Lohnzahlung. Es gibt dann noch Nebenpflichten, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, gewisse Fürsorgepflichten. Ist es im kirchlichen Dienst so, dass dieses Austauschverhältnis etwas überlagert wird durch den sogenannten kirchlichen Auftrag, das Sendungsbewusstsein der Kirchen, zu sagen, unser kirchlicher Dienst ist nicht nur ein Selbstzweck oder ist auch kein Zweck, etwas zu produzieren, sondern um bei der Kirche zu arbeiten, um für die Kirche zu arbeiten, in der Kirche zu arbeiten, ist es eigentlich Ziel und Zweck, am Verkündigungsauftrag von Jesus Christus mitzuwirken. Und das bildet dann auch die gemeinsame Grundlage für die Dienstgemeinschaft und überlagert die reine Austauschbeziehung, die man sonst aus dem Arbeitsleben kennt.
Gucken wir mal nach Oldenburg direkt. Da gibt es als Beispiel das evangelische Krankenhaus. Da steht die Theologie sozusagen im Namen. Da gibt es das Klinikum. Wenn ich mich bewerbe, ist das evangelische Krankenhaus unter dem Dach der Kirche und muss ich da eine besondere Einstellung mitbringen? Oder ist es das Gleiche, wenn ich mich an den Kliniken bewerben? Wo liegt da der Unterschied?
Das evangelische Krankenhaus ist an der Stelle ein etwas schwieriges Beispiel, weil es nicht mehr zu 100% unter das kirchliche Arbeitsrecht fällt. Dort hat man vor einigen Jahren einen Haustarifvertrag geschlossen und sich damit aus dem kollektiven kirchlichen Arbeitsrecht entfernt, das ja eigentlich eben nicht im Tarifvertragswesen beheimatet ist, sondern einen anderen Weg beschreitet über paritätisch besetzte Kommissionen, die versuchen einvernehmlich die Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Von daher ist es als Beispiel etwas schwieriger. Man könnte andere kirchliche Einrichtungen wie beispielsweise kirchliche Pflegedienste, auch hier in Oldenburg-Stadt, Eva Senio oder ähnliche, nennen. Dort ist es eben so tatsächlich, dass es ein anderes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden insofern gibt, dass zwar auch nach staatlichem Recht wirksame Arbeitsverträge abgeschlossen werden, also alles, was im Arbeitsvertrag steht, was das einzelne Arbeitsverhältnis betrifft, das richtet sich nach staatlichem Recht und da sind die Mitarbeitenden so gestellt wie andere Mitarbeitende bei weltlichen Arbeitgebern auch, mit der Einschränkung, dass ihnen besondere Loyalitätsobliegenheiten aufgelegt sind.
Das heißt, das muss man erklären.
Das heißt, dass man von seiner Einstellung her der Kirche die kirchlichen Grundsätze tragen muss, den kirchlichen Dienst mitverwirklichen wollen muss. Das ging mal so weit, dass man gesagt hat, es wird eine Kirchenbindung, also eine Mitgliedschaft in der mindestens einer christlichen Kirche verlangt. Das hat aber die EuGH-Rechtsprechung und ihr folgend das Bundesarbeitsgericht zuletzt sehr, ja, man könnte sagen, aufgeweicht, indem es eben eine Entscheidung gab, dass der Arbeitgeber auf kirchlicher Seite eine sehr hohe Begründungspflicht hat, wenn er tatsächlich Kirchenmitgliedschaft verlangt. Andererseits muss man auch sagen, dass es zum Beispiel da eben ein Fragerecht den kirchlichen Arbeitgeber nach der Konfession der Bewerber gibt, das so andere weltliche Arbeitgeber nicht haben, und auch, dass es ein Kündigungsgrund sein kann, wenn jemand in der Kirche ist und dann während des Arbeitsverhältnisses zu einer kirchlichen Einrichtung aus der Kirche austritt und damit öffentlich deutlich macht, dass er eben den kirchlichen Auftrag, das kirchliche Handeln nicht mehr mittragen kann.
Umfasst Kirche bei Ihnen immer beides, die großen, beiden großen evangelischen und die katholischen Kirche? Ist das Kirche für Sie?
Also im Grundsatz ist das schon beides so gemeint. Hinzugetreten aber dann auch neben der sogenannten verfassten Kirche, die ja sehr stark am öffentlichen Dienst orientiert ist, auch die mehr privatwirtschaftlich anmutenden Einrichtungen der Diakonie auf evangelischer Seite und der Caritas auf katholischer Seite.
Ich habe beim Verkündigungsauftrag mitwirken, also es ist ein hehres Ziel. Macht sich das bei kirchlichen Angestellten auch im Portemonnaie bemerkbar, dass sie da also auch tariflich gesehen da auch noch ein bisschen was dazu bekommen oder nicht?
In der Regel kann man sagen, dass es eher keine Niveauabweichung zum öffentlichen Dienst vor allen Dingen gibt. Das ist eine alte Tradition letztendlich, könnte man sagen, aus der Zeit auch vor der Revolution 1918-19. Weil bevor die Weimarer Republik entstand, gab es das sogenannte landesherrliche Kirchenregiment über die evangelischen Kirchen jedenfalls. Das heißt, dort waren die evangelischen Kirchen sehr stark in den Staatsaufbau aufgenommen und eingegliedert, sodass quasi kirchlicher Dienst damals öffentlicher Dienst war. Und das hat sich auch in der Weimarer Republik, aber auch in der Bundesrepublik dann weiter fortgesetzt, dass die Kirchen ihren Dienst sehr nah am öffentlichen Dienst orientiert haben. Und das sieht man bis heute auch in der Vergütungsstruktur, dass man eben für Kirchenbeschäftigte hier in Oldenburg bei der verfassten Kirche den TVL quasi anwendet, über die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission für die Kirche übersetzt. Da wird dann in Bereichen wie Kirchenmusiker, Organisten, gibt es dann Sonderregelungen, weil die andere Arbeitszeiten haben, als das sonst im TVL üblich wäre. Aber ansonsten hat man weitgehend den TVL übernommen, beziehungsweise eine Neuerung ist seit einigen Jahren, dass man für den Kindergartenbereich, weil das Land relativ wenige Einrichtungen in diesem Bereich hat, dann auf den TVÖD der Kommunen gegangen ist, also den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Kommunen und für den Kindergartenbereich die Mitarbeitenden dort wie die kommunalen Mitarbeitenden bezahlt werden. Also im Grunde genommen kann man sagen, das ist so das Niveau, was auch der kirchliche Dienst abbildet. Das kann schlechter sein als in der Privatwirtschaft, kann aber auch gerade im Bereich von sozialen Dienstleistungen, Sozialstationen auch durchaus besser sein als das, was manche freie Träger ihren Mitarbeitenden bezahlen. Insbesondere dann, wenn es kleine Träger sind, die auch nicht unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, kann es da sehr häufig dazu kommen, dass da ein niedrigeres Niveau, auch ein Lohnniveau gegeben wird.
Jetzt schauen wir uns mal eine fiktive Stellenausschreibung an. Da steht immer, wir suchen, wir bieten. Nennen Sie mal drei Attribute, die ein Bewerber, eine Bewerberin für eine Stelle mitbringen müsste und drei Attribute, die Sie bieten könnten.
Ja, bei den Attributen, die ein Bewerber mitbringen sollte, ist sicherlich seine fachliche Qualifikation, aber dann eben auch das schon angesprochene Bejahen die positive Einstellung zum Auftrag der evangelischen Kirche, der evangelischen Einrichtung, dass man eben in der Regel annehmen kann, wenn man einer christlichen Kirche angehört, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist. Das liest man dann häufig auch in den Stellenausschreibungen, dass man einer ACK-Kirche angehört. Ja, und das Dritte, was man auch, denke ich, bei jedem anderen Arbeitgeber erwarten würde, wäre eben das Engagement und die Bereitschaft, sich mit dem Arbeitgeber zu identifizieren. Was Kirche dafür bietet, ist eine sehr sichere Beschäftigung. Also man hat durchweg bei kirchlichen Einrichtungen Kündigungsschutz. Und eine Besonderheit ist beispielsweise auch im kirchlichen Mitarbeitervertretungsrecht, auf evangelischer Seite zumindest im Vergleich zum Betriebsverfassungsgesetz, dass anders als ein Betriebsrat, der nur angehört werden müsste bei einer ordentlichen Kündigung nach Ablauf der Probezeit, im Bereich der evangelischen Kirche die Mitarbeitervertretung sogar aktiv zustimmen muss. Sie hat zwar nur eine begrenzte Zahl an Gründen, diese Zustimmung zu verweigern, aber es ist auf jeden Fall eine höhere Hürde auch bei der Kündigung. Also es ist ein sehr sicherer Arbeitsplatz. Dann, wenn es von allen Seiten gelebt wird, das schließt sowohl den Arbeitgeber oder als Dienstgeber als auch die Mitarbeitenden ein, bietet Kirche eine Dienstgemeinschaft, die eben über das hinausgehen soll, was in einem weltlichen Arbeitsverhältnis den Alltag bestimmt. Das hängt natürlich immer von den einzelnen Menschen ab, ob dieses hehre Ziel der Dienstgemeinschaft auch erfüllt werden kann und wie man miteinander umgeht. Und was Kirche eben auch bietet, ist ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein. Also man hat nicht die Sorge, dass die Gehaltszahlungen ausbleiben oder dass Betriebsschließungen unangekündigt drohen oder ähnliches. Man hat eben auch eine gewisse Verlässlichkeit, dadurch, dass es eben auch in dem Sinne keine Arbeitskämpfe gibt.
Kann man mal eine Zahl sagen, über wie viele Angestellte reden wir im kirchlichen Bereich in Deutschland, sagen wir mal katholisch, evangelisch, kann man eine Zahl nennen?
Ja, also wenn man das zusammenfasst, es ist ja eine Vielzahl an Arbeitgebern, die einzelnen Landeskirchen, die einzelnen Bistümer auf katholischer Seite, aber auch Diakonie und Caritas, aber man geht davon aus, dass es sowohl rund 1,5 Millionen Beschäftigte bei beiden Kirchen gibt. Also nach dem Staat als einheitlich verstandener Arbeitgeber ist die Kirche damit der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Also eine große Zahl an Arbeitsverhältnissen, die auch unter das kirchliche Recht dann fallen, das ja im Grunde genommen an manchen Stellen wirklich eigenes Kirchenrecht ist, an anderen Stellen das staatliche Arbeitsrecht aber auch nur modifiziert, eine Besonderheit des staatlichen Arbeitsrechts darstellt. Die Tendenz ist sehr stark steigend gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also bis zu dieser Zeit gab es eigentlich wenig kirchliche Beschäftigte in Arbeitsverhältnissen. Es gab auch kaum kirchenarbeitsrechtliche Regelungen. Das kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark auf mit gesellschaftlichen Veränderungen, dass auch insbesondere die Orden nicht mehr so viele Mitglieder in Einrichtungen entsenden konnten. Auch viel ehrenamtliche Tätigkeit professionalisiert wurde. Daraus entstanden auch dann Angestelltenverhältnisse und Anstellungsverhältnisse. Und das hat eben dazu geführt, dass man dann seit den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren einen großen Anwachs an kirchlichen Mitarbeitenden hatte. Und nochmal einen großen Schub gab es dann mit der Wiedervereinigung, weil dann viele Einrichtungen auch in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern, von Kirche und Diakonie im sozialen Bereich übernommen wurden. Krankenhäuser, Pflegedienste entstanden dort. Und das führt bis heute dazu, dass, obwohl ja die Kirchenmitgliederzahlen im Schrumpfen begriffen sind, die Zahlen der kirchlichen Beschäftigten nach wie vor eher steigen.
Das ist ja gewerkschaftend ein Dorn im Auge, weil sie natürlich durch dieses System der Dienstgemeinschaft ja auch ein bisschen außen vor sind. Sind Sie denn komplett außen vor oder sind Sie im Rahmen dieses Systems, haben Sie da auch Ihren Platz, wo Sie auch da sich Ihre Stimme erheben können oder auch da gestalten, für diese Arbeitnehmer eingreifen können?
Ja, also nach Verständnis der Kirchen würde ich nicht unterschreiben, dass die Gewerkschaften außen vor sind. Sie sind aber tatsächlich eingeladen, an dem kirchlichen Weg mitzuwirken für die Arbeitsrechtsgestaltung. Das ist bei der katholischen Kirche einheitlich ein Modell von paritätisch besetzten Kommissionen, die anstelle von Tarifauseinandersetzungen, Arbeitskämpfen versuchen, die Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Auf evangelischer Seite ist das nicht ganz so einheitlich. Also es gibt mit der Nordkirche eine Kirche, die durch Fusion entstanden ist, in bestimmten Teilen aber eine lange Tradition hat, was den Abschluss von Tarifverträgen angeht. Und auch in Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, gibt es eine evangelische Landeskirche, die auch in Teilen Tarifverträge abschließt. Wobei diese Tarifverträge, das wird dann auch als zweiter Weg kirchlicher Arbeitsrechtsregelung beschrieben, eben als kirchengemäßer Tarifweg ausgestaltet sein soll. Also bevor überhaupt über die Tarifverträge verhandelt wurde, haben beide Seiten, Gewerkschaften und kirchliche Arbeitgeber, vereinbart, dass Arbeitskämpfe ausgeschlossen sein sollen. Diese Schwierigkeit mit den Arbeitskämpfen im kirchlichen Bereich, die kommt auch letztendlich wieder aus dem Gedanken der Dienstgemeinschaft heraus, weil man sagt, es ist eben nicht nur dieser Austausch von Arbeitsleistung und Lohn, sondern es ist der kirchliche Auftrag, der beides sozusagen zusammenbindet, beide Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Und damit verträgt es sich nicht, wenn die eine Seite dann die Arbeit bestreikt, damit auch den kirchlichen Auftrag bestreikt und andererseits ja auch der Arbeitgeber schlecht das entsprechende Gegenkampfmittel, die Aussperrung, nutzen könnte. Also es wäre auch ein seltsames Signal, wenn in einem kirchlichen Kindergarten von 20 Mitarbeitenden vielleicht 15 streiken und die anderen 5, die aber arbeiten wollten, werden dann ausgesperrt, weil gesagt wird, wir machen den Kindergarten jetzt ganz zu im Arbeitskampf. Und diese Diskrepanz wird eben sowohl im zweiten Weg, wenn man Tarifverträge abschließt, gesehen, als auch im sogenannten dritten Weg, der dann eben vorsieht, dass man nicht über Arbeitskämpfe, sondern über paritätisch besetzte Kommissionen eigentlich vom Gedanken her so lange verhandelt, bis man sich einig wird über die Arbeitsbedingungen. Da das aber etwas illusorisch ist, dass man immer zu einem Konsens kommt, ist sowohl für den zweiten Weg als auch für den dritten Weg vorgesehen, dass es, wenn man sich nicht einig wird, ein Modell der verbindlichen Schlichtung dann gibt. Wie diese Schlichtung dann genau ausgestaltet ist, das ist wiederum in den jeweiligen einzelnen Bereichen der Landeskirchen oder bei uns der drei Kirchen Hannover, Oldenburg und Braunschweig, die im Rahmen der Konföderation an unserer Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission beteiligt sind, dann wieder unterschiedlich. Aber das ist auch eine Anforderung, die das Bundesarbeitsgericht gestellt hat, dass die Kirchen sowohl im tarifrechtlichen Weg als auch im Kommissionsweg sicherstellen müssen, dass ihre Regelungen einmal durchsetzbar sind und zum anderen, dass es eine verbindliche Streitentscheidung geben kann, die dann eben an die Stelle tritt von Streik und Aussperrung von Arbeitskampf. Das ist bei uns dann eben die Schlichtung, die es ja tatsächlich auch im weltlichen Tarifwesen hier und da auch gibt.
Dann ist meine letzte Frage, ist das System aus Sicht des Arbeitgebers Oberkirchenrat langfristig, wird es weiter so bleiben oder zeichnen sich da Änderungen ab?
Also meine Einschätzung dazu oder für den Bereich des Oberkirchenrats, für die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg, sehe ich im Moment da keinen Veränderungsbedarf. Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission in Hannover ist eben stark am TVL orientiert, also am Tarifvertrag der Länder, teilweise für die Kindergärten auch am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Kommunen. Von daher hat man sozusagen eine Leitwährung, an der man sich sowieso orientiert und da ist sie nicht zu erwarten, dass man, wenn man von diesem Kommissionsmodell abrücken würde und Tarifverträge abschließen würde, dass man da zu einem anderen, besseren Ergebnis kommt, weder für die Dienstgeber noch für die Arbeitnehmerseite. Ein etwas anderen Weg ist ja die Diakonie in Niedersachsen gegangen, die seit einigen Jahren auch mit Verdi erst eine Sozialpartnerschaft abgeschlossen hat und auf der Grundlage inzwischen auch Tarifverträge ausgehandelt hat. Das hatte aber auch einen anderen Hintergrund, als für die verfasste Kirche sich dann bieten würde. Im diakonischen Bereich hatte man vor allen Dingen das Ziel, über diese Sozialpartnerschaft und die Einbeziehung der Kirchen in Tarifverträge dann auch die Voraussetzung für einen Flächentarifvertrag im sozialen Bereich zu schaffen. Also das waren durchaus nochmal Zielsetzungen, die jenseits auch der kirchlichen Gestaltungsmöglichkeiten lagen. Das ist so für die verfasste Kirche eher nicht zu erwarten. Von daher sehe ich da keine praktische Notwendigkeit. Rein rechtlich wäre es auch tatsächlich so, dass die Kirchen sich von sich aus dafür entscheiden müssten, den dritten Weg aufzugeben, weil gerade der Bereich der Betriebsverfassung, des Gestaltens des kirchlichen Dienstes, ein Bereich ist, der seit mehr als 100 Jahren, jetzt seit der Weimarer Reichsverfassung 1919, ein Bereich ist, der dadurch geprägt ist, dass der Staat sich hier sehr zurückhält. Also es ist den Kirchen überlassen, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln und wie Kirche Dienstgemeinschaft gestaltet, den kirchlichen Dienst gestaltet, auch selber darüber befindet, gibt es eine Abschichtung zwischen verkündigungsnahen Berufen oder gibt es verkündigungsferne Berufe. Also ist jemand, der als Küster tätig ist, quasi nur ein Hausmeister und ganz profan tätig oder hat das doch auch etwas mit der Dienstgemeinschaft zu tun? Ist der Küsterdienst nochmal auch für Kirche eine andere Bedeutung, eine andere Wichtigkeit? Das ist alles der Kirche überlassen, das selber für sich zu bestimmen, weil der Staat an der Stelle auch schlicht nicht aussagefähig ist. Nach seinem Selbstverständnis, er ist nach seinem Selbstverständnis religiös, weltanschaulich neutral. Das heißt, er überlässt den Kirchen da einen Gestaltungsspielraum, weil er selber dazu gar keine Aussage treffen könnte, ohne nicht selbst religiös zu werden. Das ist das, was Professor Heinig in Göttingen manchmal auch als die Gefahr von Richtertheologie beschreibt, wenn es dann eben Entscheidungen von staatlichen Gerichten über kirchliche Arbeitsverhältnisse gibt. Das ist immer ein schmaler Grat, weil, wie gesagt, die Kirchen wenden für die Arbeitsverträge staatliches Arbeitsrecht an. Und das ist auch gut und richtig, dass darüber staatliche Gerichte befinden. Geht es aber darum, was im Mitarbeitervertretungsrecht oder im dritten Weg gestaltet wird, ist das tatsächlich bisher kirchenrechtlich geregelt? Und dann auch eine Frage tatsächlich an kirchliche Instanzen, ist der Einsatz von Leiharbeitern oder Leiharbeitnehmerinnen beispielsweise mit der Dienstgemeinschaft auf Dauer vereinbar? Oder ist das etwas, wo man auch kirchlichen Dienstgebern schon mal sagen muss, wenn ihr das übertreibt oder das dauerhaft einsetzt, ist das eigentlich nicht mehr der Dienstgemeinschaftsgedanke, der dem kirchlichen Gedanken zugrunde liegt. Das hat der kirchliche Arbeitsgerichtshof, den es tatsächlich auch gibt, tatsächlich auch so festgestellt und hat gesagt, eine dauerhafte oder ein dauerhafter Ersatz von Mitarbeitenden durch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ist nicht zulässig, weil das auf Dauer gegen die Dienstgemeinschaft verstößt.
Ja, Herr Ronneburg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.